DW Menschen und Märkte.
Blick in die Glaskugel, was Corona mit der Wirtschaft macht, nicht nur in Deutschland. Und Prozess in Zeitlupe, die WTO und der Streit der Flugzeugbauer. Das sind unsere Themen. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen zu Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Seit 1950, also seit 70 Jahren, erstellen führende deutsche Forschungsinstitute im Auftrag der Bundesregierung regelmäßig Gutachten über die Lage der Wirtschaft. Es ist ein Gemeinschaftswerk von 5 Forschungseinrichtungen, das jeweils im Frühjahr und im Herbst erscheint. Auch die aktuelle Ausgabe, die heute in Berlin vorgestellt wurde, steht ganz im Zeichen von Corona und sagt einen stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung voraus als bisher angenommen. Carsten Zumack.
In ihrem Herbstgutachten sagen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr ein Minus von 5,4% voraus. Damit wäre der Einbruch noch größer als im Frühjahr angenommen. Die eigene Prognose wurde deutlich um mehr als einen Prozentpunkt abgesenkt. Ab dem kommenden Jahr erwarten die Institute wieder einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung. Das Vorkrisenniveau aber werde voraussichtlich erst Ende 2021 erreicht. Mittelfristig wirft die Pandemie die Entwicklung der Weltwirtschaft um ein Jahr zurück, so die Einschätzung der Konjunkturexperten. Mit Blick auf Deutschland plädieren die Institute dafür, die am stärksten von der Krise Betroffenen zu unterstützen. Grundsätzlich positiv bewerten die Forscher in diesem Zusammenhang Überlegungen in der Politik, die Überbrückungshilfen für mittlere und kleine Firmen zu verlängern.
Wir haben es im Bericht von Carsten Zumack gehört. Die aktuelle Konjunkturprognose ist düsterer als die aus dem Frühjahr. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung ist stärker. Die Erholung wird voraussichtlich länger dauern. Timo Wollmershäuser ist der leitende Konjunkturforscher beim Münchner IFO-Institut, das am Gutachten beteiligt war. Ich habe ihn gefragt, warum sich die Prognose so verschlechtert hat.
Der Unterschied ist jetzt bei der Herbstprognose, dass wir glauben, dass sich die Erholung länger hinzieht. Also alles, was wir sozusagen ab dem zweiten Halbjahr in diesem Jahr beobachten, fällt sozusagen schwächer aus, als wir das im Frühjahr noch erwartet haben. Und das führt dann dazu, dass der Rückgang in diesem Jahr insgesamt etwas kräftiger ist und der Anstieg im nächsten Jahr etwas niedriger.
Sind denn in der aktuellen Prognose auch schon all die Sachen mit eingerechnet oder eingepreist, die im Moment die Gemüter erregen, also die steigenden Infektionszahlen, die Sperrstunden, die Angst vor neuen Lockdowns?
Das war im Grunde genommen mit einer der Gründe, warum wir jetzt eben glauben, dass die Erholung langsamer ausfällt, als wir das im Frühjahr noch gedacht haben. Im Frühjahr haben wir gedacht, die Pandemie ist dann irgendwann überwunden im Laufe des Jahres und wir kommen sozusagen zurück zur Normalität. Ich meine, das hat sich ja nun jetzt in den letzten Monaten gezeigt, dass das eine falsche Annahme war. In der aktuellen Prognose ist unterstellt, dass die Restriktionen in vielen Bereichen, die der Staat erlassen hat, um das Pandemiegeschehen zu kontrollieren, weiterhin aufrechterhalten bleiben. Das ist also dann der Grund auch dafür, warum wir zum Beispiel erst Ende nächsten Jahres, also Ende 2021, das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Und das heißt also, dass wir doch über anderthalb Jahre brauchen, um sozusagen die Erholung allmählich abzuschließen. Das heißt, wir haben in der Prognose schon drin, dass das Infektionsgeschehen sozusagen nicht auf Null zurückgeht. Es gibt also einen gewissen Grad an Restriktionen durch den Staat. Aber wir haben keinen zweiten Lockdown in der Prognose drin. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sich deutlich von denen, die wir im Frühjahr hatten, unterscheiden.
Weil die Prognose ja auch das nächste und das übernächste Jahr berücksichtigt. Wie sieht es aus mit der Möglichkeit eines Corona-Impfstoffs? Ist das mit eingerechnet? Wie sieht es aus mit der US-Wahl und den Auswirkungen auf den Handelsstreit?
Ja, bei dem Impfstoff haben wir natürlich eine Annahme getroffen. Wir haben gesagt, dass es Mitte nächsten Jahres entweder einen Impfstoff oder Medikamente gibt, die uns eben ermöglichen, dass die Restriktionen, die jetzt noch bis dahin eben aufrechterhalten bleiben, wegfallen können. Und das ist also natürlich eine Annahme. Wir wissen nicht, wann das kommen wird, aber unsere Prognose sagt, ab Mitte nächsten Jahres können wir quasi in die zweite Phase der Erholung gehen, also zurück sozusagen zu einer gewissen Normalität. Was die anderen Welt weltpolitischen oder weltwirtschaftspolitischen Aspekte betrifft, haben wir auch Annahmen getroffen. Wir haben jetzt keine Annahme darüber getroffen, wer die US-Wahl gewinnen wird, aber wir haben eine Annahme darüber getroffen, dass zum Beispiel der Handelskonflikt zwischen den USA und China oder auch der EU nicht eskalieren wird, dass es also zu keiner weiteren Zollrunde kommt.
Die heute vorgelegten Zahlen sind ja eine Gemeinschaftsdiagnose von 5 großen Forschungsinstituten. Wie läuft so eine Zusammenarbeit eigentlich genau ab? Hat da jedes Institut seine eigenen Zahlen, legt die auf den Tisch und man trifft sich dann irgendwie in der Mitte?
Das muss nicht zwangsläufig in der Mitte sein, aber Sie haben natürlich recht. Wir legen erstmal alle Zahlen auf den Tisch. Das kann man auch in der Öffentlichkeit sozusagen sogar nachschauen. Jeder hat Grunde genommen, bevor wir uns in die Klausurtagung der Gemeinschaftsdiagnose begeben, eine eigene Prognose veröffentlicht. Dort werden dann praktisch sozusagen die Zahlen offengelegt und man kann die Begründungen nachlesen, warum das ein oder andere Institut eben pessimistischer oder optimistischer ist. Und während der Klausurtagung werden dann natürlich diese Argumente diskutiert. Es vergeht natürlich auch seit diesen Prognosen, seit den Institutsprognosen bis hin zur Gemeinschaftsdiagnose nochmal die ein oder andere Woche, wo wir auch neue Informationen bekommen. Wir bekommen neue Konjunkturindikatoren rein, die berücksichtigen wir natürlich dann auch. Also es ist nicht unbedingt eine Mittelwertbildung, sondern wir versuchen natürlich die ein oder andere Position dann auch zu verteidigen, Kollegen zu überzeugen davon, dass man vielleicht doch eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung denken müsste und die Zahlen in die eine oder andere Richtung anpassen müsste.
Zum Schluss, Sie sind als Konjunkturforscher natürlich in einem schwierigen Geschäft. Sie müssen in gewisser Weise auch die Zukunft vorhersagen. Sie machen das, indem Sie gewisse Annahmen treffen. Ist die aktuelle Zeit für Konjunkturforscher eine besonders spannende oder eine besonders frustrierende? Weil die Bedingungen, die ändern sich ja fast täglich.
Frustrierend ist es nicht. Es ist schon spannend, aber es ist vor allem schwierig. Denn wir haben es mit einer Situation zu tun, die wir so noch nicht hatten. Und die gesamte Konjunkturforschung basiert natürlich auf der Idee, dass Konjunktur etwas ist, was sich ständig wiederholt, nicht? Dass etwas ist, was in der Vergangenheit schon mal war. Mit der Analyse stellen wir fest in der Regel, was ist praktisch die Störung, die aktuell zur Rezession oder zum Boom führt. Und wenn wir diese Analyse richtig machen, dann sagen wir, okay, wir wissen, wenn das oder jenes die Ursachen sind, dann haben wir in der Vergangenheit eben schon gesehen, dann wird die Konjunktur sich so oder so verändern. Eine Corona-Pandemie, die Situation, dass der Staat wirklich wirtschaftliche Aktivität in vielen Wirtschaftsbereichen unterbindet, das hatten wir so noch nie. Also ist es extrem schwierig für uns zum Beispiel jetzt vorherzusagen, wie denn sich die Unternehmen aus einer solchen Rezession heraus erholen. Insbesondere deshalb, weil es vor allem dieser Rezession um Unternehmen aus Wirtschaftsbereichen geht, die sonst eigentlich nie wirklich besonders stark betroffen sind in der Krise. Also wir reden hier über den Dienstleistungsbereich, über Gastronomie, Beherbergung, die ganze Logistikbranche. All das sind Bereiche, die sonst typischerweise gar nicht so stark konjunkturell schwanken. Insofern, wir haben jetzt hier relativ wenig Erfahrung. Das macht es schwierig, aber es ist auch spannend, weil es natürlich uns dazu zwingt, beispielsweise auch neue Indikatoren zu erschließen, neue Konjunkturindikatoren uns anzuschauen. Wir gucken zum Beispiel auf Mobilitätsdaten, Auswertungen von Google-Informationen, die uns zeigen, wie stark denn sozusagen die Aktivität der Menschen eingeschränkt wird durch die Maßnahmen und viele andere neue Indikatoren. Das macht es eben sehr spannend, unser Geschäft derzeit.
Timo Wollmershäuser von Münchner IFO-Institut über Freud und Leid der Konjunkturforscher. Normalerweise reisen Tausende zur Herbsttagung vom Internationalen Währungsfonds und Weltbank nach Washington D.C. Diesmal jedoch findet das Treffen hauptsächlich online statt. Den Auftakt macht traditionell der Weltwirtschaftsausblick des IWF. Der erwartet, dass die globale Wirtschaft in diesem Jahr um 4,4% schrumpft. Einige Länder trifft es besonders hart. Dazu gehört Indien, das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde. Bernd Musch-Borowska.
Indien verzeichnet in diesem Jahr infolge der Corona-Pandemie einen dramatischen Wirtschaftseinbruch. Der Internationale Währungsfonds IWF hat in seinem jüngsten World Economic Outlook einen Rückgang der Wirtschaft um über 10% prognostiziert. Noch im Juni lag die Prognose bei minus 4,5%. Die Folgen der Maßnahmen zur Begrenzung der Pandemie seien erst jetzt deutlich geworden, so die aus Indien stammende Direktorin der Forschungsabteilung des IWF, Gita Gopinath, bei der Vorstellung der Prognose in Washington.
Für die weitere Herabstufung der Aussichten für Indien gibt es zwei Gründe. Zum einen hat der Lockdown länger gedauert, als wir das im April erwartet hatten. Und zum anderen steigt die Zahl der Infektionen weiter an. Deshalb erwarten wir eine langsamere Erholung der Wirtschaft. Durch den Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie war die Wirtschaft des mit rund 1,3 Milliarden Menschen bevölkerungsreichsten Landes in Südasien zum Stillstand gekommen. Allein zwischen April und Juni wurde ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um knapp 24% verzeichnet. Im Mai wurden die Beschränkungen schrittweise aufgehoben. Inzwischen ist das öffentliche Leben wieder weitgehend zur Normalität zurückgekehrt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Indien ist inzwischen auf über 7 Millionen gestiegen. Mehr als 100.000 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Für das nächste Jahr sieht der IWF eine deutliche Erholung. In 2021 könnte die indische Wirtschaft ein Wachstum von 8,8% verzeichnen, hieß es. Bei entsprechenden wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen, so Malhar Naba, der Leiter des World Economic Outlook. Es gab Finanzhilfen der Regierung für die privaten Haushalte und die Landwirte. Das hat einen noch schlimmeren Wirtschaftseinbruch verhindert. Für die Zukunft sind aber weitere geldpolitische Maßnahmen nötig, auch wenn die Reserve Bank of India mit Zinssenkungen die Liquidität der Märkte aufrechterhalten hat. Aber es könnte noch mehr getan werden. Anfang der Woche hatte Indiens Finanzministerin Nirmala Sitharaman ein Konjunkturprogramm mit einem Umfang von umgerechnet rund 3 Milliarden Euro bekannt gegeben, mit direkten Finanzzuwendungen an die privaten Haushalte zur Ankurbelung des Konsums. Im Vorfeld der bevorstehenden religiösen Feiertage sollen davon vor allem der Einzelhandel und die Reisebranche profitieren, die von den Folgen der Pandemie besonders betroffen sind.
Bernd Musch-Borowska über den Corona-bedingten Konjunktureinbruch in Indien. Inzwischen gibt es fast täglich neue Hiobsbotschaften über steigende Infektionszahlen und drohende Einschränkungen. Und die Lage ändert sich schnell. Es gibt allerdings noch ein paar Bereiche im Wirtschaftsleben, wo die Mühlen so langsam mahlen, dass man Gefahr läuft, dabei einzuschlafen. Seit 16 Jahren werfen sich die USA und die Europäische Union gegenseitig vor, ihren jeweiligen Flugzeugbauern durch staatliche Subventionen unfaire Vorteile zu verschaffen, also Boeing aus den USA und Airbus aus Europa. Beide Seiten klagten deshalb vor der Welthandelsorganisation WTO. Die ließ sich viel Zeit mit ihren Urteilen. Im vergangenen Jahr erlaubte sie den USA, sich mit Strafzöllen gegen die unfairen Subventionen der Europäer zu wehren. Und gestern entschied sie in der Gegenklage, dass auch die Europäer Strafzölle gegen die USA verhängen dürfen. Und zwar in Höhe von jährlich 4 Milliarden Dollar. Dietrich Karl Meurer.
Mit dieser Summe blieben die unabhängigen Schlichter weit unter den Forderungen der Europäischen Union. Brüssel hatte ursprünglich 12 Milliarden US-Dollar geltend gemacht, später dann immerhin noch mehr als 8 Milliarden. Die Argumentation, durch amerikanische Staatshilfen für den US-Flugzeugbauer Boeing sei der europäische Konkurrent Airbus jahrelang benachteiligt worden. Strafzölle in fast doppelter Höhe, nämlich 7,5 Milliarden Dollar, hatten die Schlichter letztes Jahr den USA genehmigt, in einem ähnlich gelagerten Fall in umgekehrter Richtung. Da ging es um Beihilfen für den europäischen Hersteller Airbus. Washington hatte nach dem Urteil umgehend die Einfuhr von europäischen Produkten verteuert, so etwa für Wein, Käse, Olivenöl und auch für Komponenten für die Luftfahrtindustrie. Die Europäische Union zeigte sich zunächst entschlossen, ihrerseits Strafzölle zu verhängen. Brüssel hatte der Welthandelsorganisation sogar schon eine Vorschlagsliste übermittelt. Darauf befanden sich etwa Autoteile oder Ketchup. Doch nun, nach der Verkündung der möglichen Höhe für die zusätzlichen Abgaben, signalisierte die EU, dass sie vorerst darauf verzichten will. Der für Handelspolitik zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, kommentierte: Wir bevorzugen eine Verhandlungslösung. Auf positive und konstruktive Weise werde man mit den USA Kontakt aufnehmen, um dann über die nächsten Schritte entscheiden zu können. Der Außenhandelsexperte Vincent Stamer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hält eine Verhandlungslösung nicht für grundsätzlich ausgeschlossen.
Eine Deeskalation würde eben darin bestehen, dass die Amerikaner schrittweise die Zölle zurücknehmen oder zumindest nicht erhöhen und die Europäer sie nicht erheben. Das ist durchaus möglich.
Doch zunächst sieht es erstmal danach aus, dass die WTO-Entscheidung nur 3 Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen die transatlantischen Handelsspannungen erhöht. Die Auseinandersetzung um die Flugzeugsubventionen dürfte weitergehen, so schätzt Vincent Stamer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel ein.
Also ich glaube nicht, dass der Streit endgültig zu Ende ist. Die nächste juristische Auseinandersetzung steht ja eigentlich auch noch bevor. Denn die WTO erlaubt diese Zölle nur, solange die Konfliktparteien gegen WTO-Regeln verstoßen. Sobald sie dies nicht mehr tun, sind Ausgleichszölle auch nicht mehr erlaubt. Und die juristische Auseinandersetzung besteht eben dann darin, zu prüfen, ob sich die Konfliktparteien an WTO-Regeln halten.
Aus Washington hieß es auch sofort, die USA sähen keine Grundlage für EU-Strafzölle in dem Fall, denn die Beihilfen für Boeing seien bereits Anfang des Jahres aufgehoben worden. Es dürfte also noch weiter gestritten werden. Für die Schlichter bei der WTO ist die seit fast 16 Jahren dauernde Auseinandersetzung indes beendet. Eine Berufung ist ausgeschlossen.
Dietrich Karl Meurer über das WTO-Urteil im Streit der Flugzeugbauer. Und damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Thomas Schmidt, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.